Hallo und herzlich willkommen zum Küchenplausch.
Hallo.
Wir sind ein Podcast, in dem wir Themen beleuchten wollen, die uns so begegnen im Alltag und mal unser christliches Auge draufschmeißen wollen. Schön, dass du dabei bist.
Ja, danke. Hi.
Ich meinte den Hörer. So. Aber auch schön, dass du da bist, Nathanael.
Ja, gut. Ja, auch schön, dass du da bist. Ich bin so, okay, ja gut, dann bitte, ich bin eigentlich immer dabei, aber schön.
Nee, genau. Normalität geworden mit dir.
Ja, ja. Sarah, schön, dass du da bist. Für den Hörer, ich habe neben mir die Sarah sitzen. Die ist die Redaktionsassistentin für die Teensmack und die dran beim Bundesverlag.
Genau, und ich habe neben mir den Nathanael sitzen, der in den letzten Wochen seinen Arbeitsbereich ändern durfte. Und zwar ist er bei uns jetzt Fundraiser und Online-Redakteur.
Ja, nie wieder Volontär. Haha. Super. Und noch etwas hat sich geändert. Wir haben Spenden bekommen.
Ja, stimmt.
Ja, und dafür ein ganz, ganz herzliches Dank. Wir wissen nicht, ob wir die Person nennen dürfen. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal ein generelles Dankeschön für die, die uns gespendet haben. Fühlt euch einfach angesprochen und nehmt dieses Danke an. Ohne euch kann es uns nicht geben. Und für die, die uns hören und noch nicht spenden, nochmal der ganz dezente Hinweis, wenn ihr uns wirklich gerne hört, also ich will jetzt ja nicht sehr, sehr nachdrücklich klingen, aber dann könnt ihr ruhig den Euro dalassen. Das freut uns sehr. Einfach auf der Webseite www.küchenplausch-podcast.de.
Ja. So schaut's aus.
So schaut's aus.
Und ich würde sagen, wir starten direkt in ein Thema, das ich dir mitgebracht habe, beziehungsweise etwas. Ich war im Urlaub, sagen wir es mal.
Du warst im Urlaub.
Ich war mal endlich wieder im Urlaub, weil es war wirklich viel zu lange her. Und ich habe etwas getan, was ich noch nie in meinem Leben getan habe. Ich habe einen WhatsApp-Status gepostet. Sagt man gepostet?
Ich bin Online-Redakteur, mich brauchst du nicht fragen.
Hab keine Ahnung, ob sich das gepostet nennt. Weiß nicht, schreibt's in die Kommentare, wenn ihr
wahrscheinlich gepostet. Ich gehe davon aus, man postet WhatsApp-Stati.
Ja, auf jeden Fall habe ich das zum ersten Mal gemacht. So schön, was die Bilder aus Schweden so ausgesucht, was sind die besten. Und es hat wirklich lange gedauert. Weil man macht sich ja so Gedanken, was schreibt man noch dazu und so. Ja, und während ich das so gemacht habe, habe ich mich gefragt, ist das gerade die Zeit wert, den ganzen Menschen da draußen zu zeigen, was einen tollen Urlaub ich habe?
Nein.
Nee, ehrlich, ich wollte dich mal fragen, wie du das handhabst. Weiß nicht, machst du das oder findest du das komplett bescheuert?
Ich habe es, glaube ich, früher relativ häufig gemacht oder dachte zumindest in der Anfangszeit von Facebook, boah, ich muss jetzt andauernd sagen, was dann Sache ist, und habe gemerkt, dass fernab von meinem Job ich tatsächlich die sozialen Netzwerke nutze, um Informationen zu bekommen, aber echt ganz, ganz selten was poste. Und gerade Urlaub ist für mich so ein No-Go-Ding. Also ich war jetzt im letzten Jahr mit meiner Frau in den USA und habe zwar viele Fotos geschossen und so, aber habe tatsächlich meiner Mutter nur jeden Tag so 2-3 vollkommen unbearbeitet, manchmal auch unkommentiert geschickt. Einfach, weil ich wusste, die will hören, dass wir noch leben, und die freut sich auch jedes Mal. Aber Facebook und Co. haben, bis ich zurück war, quasi nichts davon erfahren. Und ich glaube, selbst als ich zurück war, habe ich dann verpasst, irgendwie noch so ein "Hey, ich war übrigens in den USA" zu posten. Weil ich mir denke, so die es wissen wollen, die wissen es, und ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Also ich brauche da keine private Zeit für opfern, das irgendwen mitzuteilen. Und auch sonst, früher habe ich echt andauernd durch die Bank weg fotografiert. So, war auch ein großer Spaß, aber mittlerweile bin ich so, nee, ich nehme es lieber direkt wahr. Und speichere es sozusagen in meinem Hirn ab und greife nur noch ganz, ganz selten tatsächlich zur Kamera, sondern will es einfach wirklich eher für mich genießen, weil ich gemerkt habe, da ziehe ich viel, viel mehr raus.
Ja. Ja, ich glaube, also das Schwierige ist so ein bisschen, dass man halt auch alles versucht, dann festzuhalten. Und dann irgendwie vielleicht nicht mehr im Moment ist. Aber ich habe gemerkt, als ich mich da entschieden hatte, es trotzdem zu machen, dass echt ein paar Rückmeldungen kamen, auch von Menschen, mit denen ich so länger nichts mehr zu tun hatte. Und das hat mich irgendwie doch gefreut. Also irgendwie so Onkel, Tante, die dann so gemeint haben, hey, cool, schöne Zeit euch. Und dann hat man so ein bisschen hin und her geschrieben und so erfahren, was bei dem anderen so los ist. Oder eine Freundin geht in Urlaub und ich weiß, ich kann ihren Status verfolgen und bin dann so ein bisschen mit dabei. Ist irgendwie schon auch schön, muss ich sagen.
Ja, Ich glaube, also ich sehe da den Vorteil, aber ich glaube, bei mir überwiegen da die Nachteile.
Okay.
So, also eben dieses, ich bin dann schon im, okay, ich muss es jemandem mitteilen, Modus. Ja. Und genieße dann den Moment selbst nicht.
Ja.
Das finde ich doof.
Aber wie siehst du das so, zum Beispiel auf Gemeinden oder auf Projekte? Wir Christen wollen ja irgendwie so den Glauben auch rausbringen, ne? Irgendwie präsent sein. Ja, wie siehst du das?
Total ambig. Also bei meinem Job ist es nun mal so, dass ich mich online bewege. Mhm. Und da auch sage, natürlich müssen wir möglichst online sein, müssen auf möglichst vielen Plattformen sein und irgendwie auch die neuen Felder irgendwie nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass Glauben eine echt coole Sache ist. Privat so gar nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf Facebook den Glauben meide als Gesprächsthema. Ich versuche ihn schon einzubringen und als etwas, was Teil von mir ist, irgendwie zu thematisieren. Aber so etwas wie, hey, ich bin gerade beim Lobpreis, super tolle Zeit. Oder hey, ich mache gerade meine Andacht, hier Foto auf meiner Insta-Story oder so. Finde ich ganz bedenklich. So.
Okay.
Weil auch da selber Effekt wie beim Urlaub. Ich glaube, wenn ich jetzt dann irgendwie erstmal gucke, dass die Bibel schön zu meinem Kaffee passt und alles schön ausgerichtet ist, das bringt mich doch absolut nicht näher zu Gott. So, und das soll irgendwie eine ganz intime Zeit sein mit Gott, dann irgendwie die stille Zeit. Und wenn ich dann erstmal eine halbe Stunde versuche, irgendwie das perfekte Insta-Foto da zu knipsen, das ist doch nicht richtig, oder?
Das stimmt, aber andererseits kann es dir auch helfen. Also wenn es zur Routine wird, also zu, keine Ahnung, hast einen Insta-Kanal und postest jeden Tag oder keine Ahnung, regelmäßig irgendwie so ein Bibellesebild, so kann es dich ja auch anspornen, es wirklich zu machen, zum Beispiel.
Kennst du da wen?
Nee, nicht konkret jetzt, aber ich glaube das schon, so. Mhm. Dass du bewusst dann auch Dinge initiierst oder Dinge festzuhalten, ist ja auch was Schönes, so, finde ich.
Ja, klar. Und es ist, das kann man natürlich auch noch sagen, es ist natürlich so, dass wenn ich irgendwie andauernd poste, wäre es komisch, just bei dem Religiösen oder bei dem, wo es um meinen Glauben geht, nichts zu posten. Mhm. So, also wahrscheinlich gibt es Leute, die da ganz natürlich irgendwie das machen und dann ist es richtig, so, weil sie halt irgendwie ihr ganzes Leben posten, aber ich glaube, da habe ich einfach eben ich bin kein Influencer.
Ja.
So. Bin ich nicht, werde ich wahrscheinlich auch nicht sein, weil mir einfach dieser Drang, irgendwie alles mitzuteilen, mittlerweile zumindest fehlt.
Ja, also ich glaube, das ist das, was du gerade gesagt hast, stimmt schon. Also wenn man sonst nicht viel postet, dann ist es natürlich seltsam, wenn man das irgendwie nur Bibel, Lese- und Lobpreisfotos postet. Aber wenn, dann finde ich, soll das auch nicht fehlen.
Die Frage ist halt, was macht es mit dir und was macht es mit den anderen? Also gibt es irgendeinen Effekt? Ist schon jemand über ein Lobpreisfoto gestoßen und sagte, oh, das will ich auch haben?
Nee, so glaube ich das nicht. Aber wenn du zum Beispiel, es muss ja auch nicht nur Bild sein, du kannst das ja auch mit Text verknüpfen. Zum Beispiel nimmst du eine Bibelstelle, die jetzt gerade begegnet ist und schreibst 2, 3 Gedanken dazu. Habe ich neulich auch gemacht und in eine WhatsApp-Gruppe reingestellt so.
Ja, ich merke auch gerade, dass ich selber da, also ich habe irgendwann letztens bei Lisa und Lena gesehen, da hatte eine der beiden, ich weiß nicht mehr, ich habe mir extra angelesen, wie man die unterscheidet, aber ich kann es einfach nicht, wie die irgendwie erzählt haben, wie sie zum ersten Mal im Gottesdienst waren, und ich fand das total cool eigentlich, weil es einfach so natürlich war.
Ja.
Vielleicht ist es auch das, das mich irgendwie dann nervt, wenn es so gestellt ist, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt saßt du aber auch 10 Minuten da und hast überlegt, welche Hand du denn am ehesten jetzt vom Lobpreis her nimmst und wie das Licht am besten fällt.
Ja.
So, und wenn ich nicht das Gefühl habe, okay, du hast jetzt einfach gerade fotografiert, weil du gerade davon bewegt bist und es teilen möchtest.
Hm.
Ich glaube, dann finde ich es sogar okay.
Ja. Huge. Gehen wir zu einer nächsten Sache, die mich in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat. Und zwar habe ich ein Interview geführt mit einem, ja, ich würde eigentlich immer sagen, jungen Mann, weil er so extrem jung wirkt, aber er ist eigentlich 40 geworden am Samstag.
Wahrscheinlich hast du jetzt direkt instant einen unserer Hörerinnen oder Hörer beleidigt, weil du sagst, es ist nicht mehr jung, 40 ist nicht mehr jung, sorry.
Ja, also ich bin auch mit 30 nicht mehr jung, aber hey, gut, anderes Thema. Ja, und der heißt Manuel Braas und der liegt jetzt seit mehreren Wochen im Sterbehospiz. Und ich kenne den über meine Familie so schon, also habe immer mal wieder so von ihm gehört und von seiner Geschichte. Und irgendwie hat mich das letzte Mal, als meine Mom davon erzählt hat, nicht so richtig losgelassen. Und genau, ich kam dann so ein bisschen auf die Idee, hey, wäre das nicht seine Geschichte so ein bisschen was, was wir in der dran bringen könnten? Und habe ihn dann kontaktiert und genau, hatte am Wochenende ein Interview mit ihm und habe ihn wirklich sehr, sehr gut kennengelernt. Und wow, der Typ hat mich begeistert. Also es ist krass. Der ist in den letzten 24 Jahren 40 Mal in 40 verschiedenen Krankenhäusern gewesen und 250 Mal stationär gelegen.
Wow.
Der war mehrfach im Fieberkoma. Also der hat echt Sachen erlebt, dass, also, keine Ahnung, mir sind voll auf die Tränen gekommen, weil ich einfach dachte, so heftig. Und gleichzeitig so krass, was der einfach für einen Glauben hatte. Also wie der von seiner innigen Beziehung zu Gott geredet hat und wie er so gesagt hat, dass er sich auch als Junge, also ich glaube mit 15, ist er das erste Mal ins Krankenhaus gekommen, weil festgestellt wurde, dass was nicht richtig ist. Und wie er damals so diese Entscheidung getroffen hat, okay, entweder ich sag dem Glauben ab, so, oder ich vertraue darauf, dass Gott keine Fehler macht.
Mhm.
So, und das hat er für sich einfach festgemacht und hat gesagt, ich vertraue darauf und ich vertraue darauf, dass Gott gut ist und dass er einen Plan hat. So. Und er bereitet sich gerade aufs Sterben vor. So. Und das ist irgendwie so krass, diese Hoffnung. Ich meine, er hatte auch eine ewige Hoffnung, die, ich glaube, die wirkt auch nochmal sehr, sehr krass. Und gleichzeitig blendet er das hier und jetzt nicht aus. Also er hat mir eine Geschichte erzählt, da war er im Krankenhaus gewesen und hat eine Frau kennengelernt, die total hoffnungslos war und so ein bisschen was Ähnliches hatte wie er. Und dann hat er, um ihm Mut zu machen, so kleine Kärtchen geschrieben, so 30 Stück, so kleine Mutmachkärtchen, wo Bibelsprüche drauf waren und irgendwie Zitate von Liedern und so. Und die Frau war extrem berührt und war total, hey, das hat er richtig Mut gemacht. Ja, die Geschichte ging so weiter, dass sie dann operiert werden musste und sie hatte richtig Angst vor dieser Operation. Und sie hat ihn gebeten, hey, wenn ich aufwache, könntest du dann an meinem Bett stehen und mir aus der Bibel vorlesen.
Wow.
Und dann, das wollte er auch machen. Problem war, er wurde entlassen in der Zeit. Und dann hat er sich so gefragt, was kann ich tun, was kann ich tun? Und dann hat er, das finde ich total spannend, die Bibel genommen, also ihr quasi eine Bibel geschenkt und alle mutmachenden Verse, die er in seiner Krankheitsgeschichte von Menschen zugeschickt bekommen hat, unterstrichen. So hervorgehoben. Und dann hat er hat mir so erklärt, so, ja, er hatte ein bisschen Sorge, wenn er die Bibel verschenkt und die Leute vorne anfangen zu lesen, leicht verstört werden. Und er meinte, wenn er quasi Sachen hervorhebt, die Mut machen in der Bibel, verstehen die Leute, hey, da ist ganz, ganz viel Wertvolles drin, und werden so darauf hingewiesen. Ja. Mhm. Und das richtig Coole ist, dass daraus sogar vor mehreren Jahren eine eigene Bibel entstanden ist. Also eine Mutmach-Bibel, so heißt die. Wo quasi die mutmachenden Stellen wirklich farbig hervorgehoben sind. Und die kann man noch kaufen. Also, hey Leute, die Mutmach-Bibel, einfach mal googeln. Ich finde das eine richtig starke Sache.
Ja. Wir bekommen kein Geld von der Mutmach-Bibel.
Nee, gar nicht. Nee, wirklich. Das ist was
nein, das hast du einfach so. Oh, die kann man kaufen. Hier übrigens noch der Link.
Ja, nee, ich glaube, ich möchte einfach den Manu unterstützen.
Das ist sehr cool.
Ich habe dich gar nicht zu Wort kommen lassen. Willst du auch was?
Ich will fragen. Ja, frage weißt du schon, mich. Wann das erscheint? In welchem Magazin? Also in der Dran? Aber
ach so, in der Dran. Ja, in der kommenden Ausgabe, die, glaube ich, im Ende Oktober erscheint. Genau, cool. Also jetzt sehr kurzfristig. Ich muss das jetzt in den nächsten Wochen auch eintüten quasi.
Ja, da erzählt sie dem Online-Redakteur, dass das kurzfristig ist, wenn sie etwas in den nächsten Wochen eintüten muss. Es ist ein bisschen Ironie des Schicksals.
Ja. Tja, mein Lieber. Nee, cool. Aber mich hat das zu dem Thema gebracht, was hinterlasse ich? Also es hat so ein bisschen was mit Erbe auch zu tun, ne? Mhm. Was möchte ich hinterlassen? Und zum Beispiel richtig cool, meine Mama geht gerade mit diesem Mutmach-Bibel rum und verteilt die und sagt zu mir so, hey, Sarah, das ist für mich wie so ein Erbe, das er mitbringt, mir gegeben hat. So, und ich finde das so krass, das jetzt schon zu sagen, wo er eigentlich noch da ist.
Mhm.
Und ich habe mich da so ein bisschen gefragt, habe ich diesen Blick? Also, was möchte ich hinterlassen? Ne? So, vieles von dem, was ich mache, wird danach einfach vorbei sein, weil dann bin ich auch nicht mehr da.
Ja.
Ich finde ein sehr spannender Gedanke.
Ich glaube, ich habe da eine Entwicklung mitgemacht bei dem Gedanken.
Okay.
Also früher dachte ich halt immer, ich muss was ganz Großes machen, ja. Also dieses, man kennt das ja, Schauspieler oder die Welt verändern als Autor oder so, so richtig, richtig überkandidelt gedacht. Ja. Und mit den Jahren ist mir bewusst geworden, das ist wahrscheinlich nicht so. Und selbst wenn du es schaffst, irgendwie jetzt in der Jetztzeit irgendwie zu Ruhm zu kommen, dann bist du höchstwahrscheinlich in 100, 200 Jahren aber sowas von vergessen, wenn du nicht gerade ein Shakespeare bist oder so. Oder ein Paulus. das heißt also, irgendwie für mich war das erstmal so ein Bewusstmachen. Eigentlich ist es sehr wahrscheinlich erst einmal relativ egal, was ich mache oder was ich auf der großen Skala mache. Und für mich hatte das aber, also es hat was Frustrierendes, weil man denkt, ja toll, aber ich möchte doch die Welt verändern. Auf der anderen Seite hat das aber auch was total Befreiendes, weil das heißt halt, ich muss jetzt auch nicht mich übermäßig anstrengen, um irgendwie was richtig Großes zu reißen und nach meinen Maßstäben richtig Großes. Und mittlerweile bin ich auf dem Stand, dass ich denke, wenn ich es abends schaffe, nach einem langen Arbeitstag irgendwie noch die Verkäuferin an der Kasse anzulächeln und ihr irgendwie damit ein gutes Gefühl zu geben oder noch 2 Minuten vorm Supermarkt mit dem Obdachlosen zu quatschen, obwohl ich da eigentlich gerade keinen Bock habe, aber vielleicht gibt es ihm ein gutes Gefühl, gewertschätzt zu sein und mal nochmal zu sagen, dass sein Tag auch gerade scheiße war oder so. Wenn ich es irgendwie schaffe, mich nicht drüber aufzuregen, dass irgendwelche Leute jetzt schon potenziell zum zweiten Mal dafür sorgen, dass meine Hochzeit so ein bisschen kippelt oder so. Wenn ich all das, diese kleinen Mikro-Dinger schaffe und irgendwie schaffe, so ein bisschen für mich den christlichen Glauben zu leben und auszustrahlen und vielleicht dann auch irgendwann nochmal sogar an meine Kinder weiterzugeben, die dann wiederum irgendwie Gutes tun können, dann reicht das. So, und wenn Gott irgendwie was Großes mit mir vorhat, dann wird es schon machen. Also ich sollte natürlich die Ohren offen haben, ob da irgendwie noch was Großes kommt, aber im Zweifelsfall reicht vielleicht auch einfach, wie ich tagtäglich lebe und dass ich da versuche, meinen Glauben vor mir herzutragen.
Ja. Ja, also ich denke so, dieses Bild, was, also wie Jesus gelebt hat, ne, der hat ja das weitergegeben, was er vom Vater bekommen hat, so und dann auf 12 Leute verteilt. So. Und so wünsche ich mir das eigentlich, dass so, dass ich, glaube ich, in ein paar Sachen, wie ich im Leben rede, agiere, irgendwie Prioritäten setze, Menschen was von weitertragen. So, verstehst du? Das finde ich cool.
Und ich glaube, das merkst du ganz oft gar nicht.
Ja, ist so.
Also wie nach Jahren dann irgendwer kommt und sagt, boah, das, was du damals da getan hast, Mensch, das war ja so. Und du denkst dir, naja, das war nur eine Randbemerkung irgendwie. Und ich glaube, das passiert total oft. Also ich glaube, wenn Gott dich gebrauchen wird, dann wird er dich gebrauchen, wenn du dich nicht total dagegen sträubst. Wobei selbst ein Jona wurde dann halt per Fisch wieder von Ninive ausgesetzt. Ne? Also insofern, wenn du was erreichen sollst, dann wirst du es tun. Da musst du nicht irgendwie ackern, dass es auf jeden Fall klappt.
Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass man auch klare Werte haben muss, die man zum Beispiel vertritt. Also schon auch klar sein muss, in dem, wie man lebt. Weißt du?
Klar.
In Prioritätensetzung, in Dingen. Und klar, ich meine, ich habe auch manchmal andere Prioritäten, als ich lebe. Aber so von der Tendenz einfach. Ja. Sind wir etwa langweilig?
Wir sind langweilig. Unsere, was wir der Welt hinterlassen wollen, ist langweilig.
Okay, unser ein Statement noch?
Ich habe alles gesagt.
Du hast alles gesagt.
Ist ja eh langweilig.
Ja, klar sein, wie man lebt. Also das finde ich schon wichtig. Fürs Gute einzustehen und den Mund aufmachen. Hey Leute, macht den Mund auf. Das ist mir wirklich tatsächlich wichtig. Ungerechtigkeit nicht hinnehmen, Punkt.
Hast du noch einen Rausschmeißer?
Ich habe noch einen Rausschmeißer. Eigentlich ist es eher ein Reinschmeißer, genau genommen. Und zwar geht es darum, dass Gott sich immer den Ort aussucht, wo er angebetet werden will. Und das finde ich total spannend. Im 5. Mose 12, Vers 5 zum Beispiel, geht es so ein bisschen darum, am Anfang hat das Volk Israel ja so ein Zelt gehabt, mit dem es rumgereist ist. So, und da sollte es Gott anbeten.
So dann, ein Zelt.
So ein Zelt.
Die Stiftshütte halt.
Die Stiftshütte. Ja, das.
So eine Stiftshütte.
Stimmt, das Zelt, das hört sich so klein an.
Haben wir doch dieses Zwei-Mann-Zelt da hinten irgendwo?
Ja. Irgendwo da hinten. Ja. Und auch als dann das Volk Israel einen Tempel bauen sollte, so wird halt eben in dem 5. Mose 12, Vers 5 gesagt, dass Gott halt sich die Städte aussucht, wo er angebetet werden möchte. Und dann steht drumherum noch ganz viel, was sie dann dort machen dürfen und was nicht und worauf sie achten sollen. Und im Neuen Testament, wenn Jesus dann kommt, Jesus wird ja auch Immanuel genannt, ne? Und das heißt ja Gott mit uns. Mhm. Und irgendwie ist es spannend, weil Gott ja auch sagt, ihr seht, oder Jesus sagte, ihr seht den Vater in mich, in mir, so. Mhm. Das heißt, Gott legt sich so in Jesus rein. Also er sagt so, wir sind halt eins. Mhm. Und das heißt, jetzt ist die so dieser Ort der Anbetung, zeigt sich in Jesus so ein bisschen. Also es ist kein Ort mehr, sondern es wird zum Mensch. Und danach sagt Jesus irgendwie, oder Jesus lebt jetzt in uns. Also jetzt sind wir diejenigen, quasi, die Jesus in uns tragen. So. Das heißt, irgendwie ist Gott, also es ist ein bisschen fancy, so, wir sind der Ort der Anbetung, aber irgendwie auch echt krass, also ey, was Gott uns da irgendwie ja, zutraut oder irgendwie was für eine, wow, also irgendwie ist es ein Heiligtum in uns, ich habe keine Ahnung,
ja,
wie man
das nennen soll. Ja, es ist halt auch einfach eine super krasse Bewegung, weil man muss halt nicht irgendwo hinpilgern, um ja, Gott genau, nahe zu sein, ja. Sondern wir müssen nur zum nächsten Punkt gehen, den es gibt, nämlich uns selbst.
Ja.
Und werden dort mit Gott kommunizieren können und brauchen jetzt nicht irgendwie zu sagen, hoffentlich kommen wir einmal im Leben nach Jerusalem, um da irgendwie einmal Gott nahe zu sein. Nein, wir können Gott halt
jetzt
24/7 nahe sein. Ja, das ist schon irgendwie eine krasse Botschaft, ja.
Ja, durch den Heiligen Geist halt, ne? So, das ist echt stark. Ja, und dann im Johannes 15 heißt es nochmal, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das ist auch so krass. Das heißt eigentlich so, wie es im Alten Testament heißt, ich wähle den Ort, hat auch er uns erwählt. Mhm. So, ich möchte in euch wohnen. Das ist irgendwie geil.
Die Bibel hat schon echt viel zu bieten.
So ist es.
Super gut. Ja.
Ja.
Ich würde sagen, unsere Kaffeepause ist schon wieder vorbei.
So ist es. Mein Kaffee ist fast leer.
Ich hatte gar keinen.
Du hattest gar keinen.
Weil du mir keinen mitgebracht hast.
Oh, das Thema machen wir jetzt nicht auf.
Okay, okay.
Ja, hey, cool, dass ihr mit dabei wart, liebe Hörer. Ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Anregungen habt zu den Themen, die wir jetzt hier besprochen haben, angerissen haben, wie auch immer, lasst uns gerne eure Meinung dazu zukommen. Lasst gerne einen Kommentar da.
Die Kommentarfunktion ist jetzt noch einfacher geworden auf der Webseite.
Jetzt noch einfacher.
Da hat Claudio, unser Meistertechniker, ganze Arbeit geleistet und jetzt muss man sich nicht mehr ganz komisch anmelden. Das heißt also, ihr könnt ganz, ganz einfach uns eure Meinung geigen. Das ist super toll. Ihr dürft auch übrigens mal Themen vorschlagen, nach wie vor. Habt ihr so eine geile Story erlebt wie dieser?
Manuel,
genau. Dann erzählt uns davon. Wir nehmen das gerne auf.
Ja, by the way, wenn ihr mehr über die Geschichte von Manuel hören wollt, wie gesagt, lest die dran. Oder er hat auch einen YouTube-Kanal unter Hashtag ungefiltert. Das mache ich jetzt nicht, weil wir dafür irgendwas kriegen, sondern wovon man, wenn man begeistert ist, sollte man raustragen. Und hey Leute, genau, geht mal drauf.
Und last not least, das muss ich jetzt als Fundraiser einfach ständig sagen, spendet Leute, spendet. Das ist jetzt mein Job. Nun gut. Es hat Spaß gemacht mit euch.
Yes.
Und es hat Spaß gemacht mit dir, Sarah. Mhm. Und genau, wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal.
In hoffentlich so ungefähr einem Monat.
Genau. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.